Sechstes Kapitel. Der rote Sonnenball berührte schon fast den Horizont, als sie der Ziegenherde begegnete. Spuren hatte sie schon vorher gesehen. Seit einer halben Stunde war ihr klar, dass sie endlich Communal Land erreicht haben musste. Die Spuren von Mensch und Haustier waren unübersehbar. Abgeholzte Bäume, ausgetretene Pfade, die sie passiert hatte, und Ziegenkot. Sie hatte gerade die Trage abgesetzt und sich wieder in das Tuch gehüllt, das nun schmerzhaft auf den Verletzungen rieb, da hörte sie das Meckern. Sofort rief sie in Schona um Hilfe, dann sah sie die Staubwolke der aufgeschreckten Herde. Leinet schlüpfte aus dem Gurt und rannte los. Die Erschöpfung der vergangenen Stunden war vergessen. Bei der Herde mussten Menschen sein. Es waren drei kahlköpfige Kinder, die ihr erschrocken entgegensahen. Sie hatten abwehrend ihre Stöcke gehoben, als sie aus dem hohen Gras stürzte, stolperte, hinfiel. Für einen Moment wurde ihr schwarz vor Augen, dann blickte sie in die drei erstaunten Gesichter über ihr. Sie wies mit zitternder Hand zurück und versuchte zu erklären. Schließlich hatten sie es begriffen. Zwei der Jungen rannten davon. Leinet lag am Boden und weinte. Verstört strich ihr der zurückgebliebene Junge über den Arm, er war höchstens sechs. Dann wurde es still um sie. Das nächste Geräusch, das sie wahrnahm, war ein protestierendes Meckern. Sie wandte den Kopf. Grinsend stand der Kleine neben ihr. Mit beiden Händen hielt er eine Ziege bei den Hörnern. Einladend wies er mit dem Kopf auf das dicke Euter. Leinet kroch hinüber und langte nach den Zitzen. Ein halbes Leben war es her, daß sie Ziegenmilch gemolken hatte, aber sie hatte kein Problem, den richtigen Griff zu finden. Der warme Strahl traf ihren weit aufgerissenen, ausgedörrten Mund. Sie wiederholte die Prozedur für den von den größeren Jungen mittlerweile herangeschleppten Eddington, trotz seiner Bewusstlosigkeit. Die Ziegenmilch spritzte auf den blutverkrusteten Mund, der sich schließlich einen Spalt öffnete. Leinet half mit einer Hand nach, zog die Lippen auseinander, molk mit der anderen unverdrossen, und endlich sah sie die Schluckbewegung. Im selben Moment hörte sie das Lachen der drei Kinder. Sie blickte auf, erkannte die Freude über das Lebenszeichen, wohl auch über die unfreiwillige Komik der Situation, und während sie sich auf den Knien zurücklehnte, begann auch sie zu lachen, lachte, befreit von der Angst, es nicht mehr zu schaffen. Die Hochstimmung hielt nicht lange vor. Sie traf ihren Onkel. Mit Hilfe der beiden älteren Jungen hatte Leinet den wieder ins Koma gesunkenen Ranger bei Anbruch der Nacht in die Siedlung gebracht. Es waren die Frauen, die sich sofort, aufgeregt, aber ohne langes Fragen, um beide kümmerten, mehr Holz in das Feuer warfen, Mädchen zur Wasserstelle schickten und Leinet aus einer Kalebasse Ziegenmilch reichten. Sie hatte zunächst gar keine Zeit gehabt, sich vorzustellen. Doch dann erkannte sie unter den stumm herangetretenen Männern das alte Gesicht des Onkels. Sein Bart war grau geworden. Alle Männer trugen einen Vollbart, während ihre Köpfe kahl geschoren waren. Und da kam die Erinnerung. Sie war bei den Maranke Vapostori. Wie hatte sie das vergessen können? Auf einmal fühlte sie ihre Zuversicht schwinden. Leinet setzte die Kürbisschale ab und warf sich vor dem alten Mann auf die Knie, und sie begann, in die Hände klatschend, das überlieferte Zeremoniell der Schona-Begrüßung. Der Alte ließ sich auf einen Schemel nieder, den ihm ein Junge eilfertig gebracht hatte. Leinet hielt den Kopf gesenkt und versuchte, bei dem langen Austausch vorgegebener Floskeln keinen Fehler zu machen. Dies gelang ihr offenbar zur Zufriedenheit des alten Mannes und seiner Gefolgschaft. Endlich war sie ausreichend eingeführt und durfte von den Geschehnissen berichten, die sie unter so ungewöhnlichen Umständen hierher gebracht hatten. Sorgfältig wählte sie ihre Worte, denn ihr war bewusst, dass sie es mit Menschen zu tun hatte, die ihren Leinetz-Lebensweg niemals billigen würden. Zweimal hatte sie den Onkel gesehen, in Begleitung des Vaters, der in diesem einsamen Kral Familienangelegenheiten zu regeln hatte. Sie erinnerte sich nun, dass sich Vaters älterer Bruder als junger Mann von der Familie getrennt hatte. Während eines Arbeitskontraktes in Nordrhodesien, so hatte Vater auf der langen Wanderung erklärt, war er zu einem überzeugten Anhänger der Maranke-Vapostori-Sekte bekehrt worden. Zurückgekehrt in den südlichen Teil der Rhodesischen Föderation, hatte er vor nunmehr beinahe 50 Jahren diese religiöse Gemeinschaft aufgebaut, in einer CC-verseuchten, isolierten Region des heißen Sambesi-Tals. Erst in diesem Jahr hatte Leinet während ihrer Agenturarbeit den historischen Hintergrund dieser Sektengründung erfahren, ohne sich jedoch dabei an den Zusammenhang mit dem eigenen Verwandten erinnert zu haben. Ein Mann namens Johanne Maranke, so erinnerte sie sich nun, hatte 1932 in Südrhodesien begonnen, eine nicht näher bezeichnete Apokalypse zu predigen und die totale Isolierung der Erleuchteten von der übrigen Welt gefordert. Seine Botschaft wandelte sich in eine Bewegung, die 8 Jahre später schon weite Teile der schwarzen Bevölkerung in Süd- und Nordrhodesien und in Mosambik erfasste. Johanne Maranke besuchte als Apostel der angsterzeugenden Botschaft vom Weltuntergang diese verstreuten Sektengründungen und führte strikte Verhaltensregeln ein, die seine Gläubigen von jedem Kontakt mit der verdammten Welt abhalten sollten. Jährlich einmal kam es zu einer zentralen Paseka-Zeremonie. 1963, als Johanne Maranke starb, zerstritt sich sein Sohn mit Simon, einem Gründungsmitglied der Bewegung, über die Nachfolge. Zahlreiche Absplitterungen und Neuinterpretationen folgten. Die rhodesischen Behörden, so wusste Leinet aus ihrer Recherche, hatten dieser Sekte wenig Bedeutung zugemessen. Sie stellte keine Gefährdung des politischen und ökonomischen Vormachtsanspruches der Weißen dar, eher das Gegenteil. Das war nach der Übernahme schwarzer Verantwortung in Simbabwe anders geworden. Und es gab Anlass, sich mit dieser nach wie vor aktiven Sekte journalistisch zu beschäftigen. Gleich in den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit Simbabwes sahen sich die Behörden konfrontiert mit einem immer weniger zu tolerierenden Widerstand der Maranke-Vapostori gegen den nun obligatorischen Impfschutz für Kinder und gegen die neu eingeführte Schulpflicht. Es war schon zu heftigen Auseinandersetzungen, vor allem mit Gesundheitsbehörden gekommen, deren Impfteams gelegentlich hatten Polizeischutz anfordern müssen. Leinet wartete auf das Ergebnis der im Flüsterton geführten Beratung, während sie den Frauen half, am Feuer den bewusstlosen Ranger mit heißem Wasser zu waschen. Sie hatten ihm die Reste des Uniformhemdes ausgezogen und den durchbluteten Verband gelöst. Dabei hatten die beiden durchsotteten BH-Schalen, die an den Wunden festgebacken waren, eine, wie Leinet fand, unangemessene Heiterkeit ausgelöst, zumal Eddington in diesem Moment offenbar den wahnsinnigen Schmerz fühlend die Augen aufschlug. Blicklos, das Gesicht verzerrt, starrte er durch Leinet hindurch, dann bewegten sich seine Lippen. Leinet brachte ihr Ohr dicht an den Mund. Es war ein Name, den er immer wieder flüsterte. »Madame, Madame.« Leinet hielt den Atem an und lauschte. Dann fragte sie an seinem Ohr, »Madambo? Welcher Madambo?« »Max Madambo. Max Madambo.« Die Augen fielen zu und Eddingtons Gesicht entspannte sich wieder. Er war wieder in tiefes Koma gefallen. »Was hat er gesagt?« Die Frauen sahen Leinet an, die sich fassungslos aufgerichtet hatte. »Ich hab es nicht verstanden.« Leinet schloss die Augen. Was hatte das zu bedeuten? Unbegreiflich, diesen Namen aus dem Mund des Verwundeten zu hören. Max Matambo, der Senior Minister in der zentralen Regierung. Ein Name, den es nicht noch einmal gab. Leinet blickte beunruhigt auf den Ranger. Welcher Zusammenhang brachte diesen Namen in das fiebernde Hirn eines Mannes, der mit dem Tode rang? In diesem Moment näherte sich ein Messenger des Onkels dem Feuer und bat Leinet, zu den Beratungen zurückzukehren. Die ernsten Gesichter verhießen nichts Gutes. Leinet kniete nieder und hielt den Kopf gesenkt. Es dauerte eine Weile, bis sich der alte Mann räusperte und sich mit zeremonieller Stimme der jungen Frau zuwandte. »Es ist der Rat der Männer, dass ihr unsere Gemeinschaft in große Gefahr gebracht habt.« Leinet schluckte und blickte auf. Das war falsch. Missbilligend traf sie der Blick aus den wässrigen Augen. Für einen Moment betrachtete Leinet sprachlos das ärgerliche, runzlige Gesicht im Schein des Feuers. Dann senkte sie schnell den Kopf. Die Begründung drang nur undeutlich in ihr panikerfülltes Hirn. Von Behörden, die seinen Kral heimsuchen würden, sprach der Kreis mit zittriger Stimme, von Untersuchungen und heimtückischen Unterstellungen, denen seine Gemeinschaft ausgesetzt sei. Seine Ausführungen wurden von den Männern im Kreis an jeweils passender Stelle mit beifälligen religiösen Ausrufen unterstützt. Das flackernde Licht des lodernden Feuers lenkte Leinets Aufmerksamkeit auf das einzige lebende Objekt in ihrem Gesichtsfeld, auf die kraftlos ausgestreckten Füße des auf dem Schemmel hockenden Kreises und die staubigen, rissigen Fußsohlen, die nahezu übergangslos aus dem ebenso staubigen und durch anhaltende Trockenheit gerissenen Boden herauszuwachsen schienen, gab ihr die Vision von absoluter Hoffnungslosigkeit. 50 Jahre lang hatte der alte Mann die Angst der von ihm abhängigen Menschen geschürt. 50 Jahre lang die Apokalypse beschworen, die sich, ohne dass er es je bemerkt hätte, schon längst in dieser abgelegenen Siedlung erfüllt hatte. Dieser Gedanke erweckte in ihr Wut, und die Wut gab ihr Kraft, an einem Plan zu arbeiten. Es war ihr klar, dass kein Argumentieren helfen würde. Sie blieb auf sich alleine gestellt, und deshalb musste sie Zeit gewinnen. Plötzlich kam ihr Gertrud in den Sinn, und sie realisierte, dass es das erste Mal war, seit sie am Mittag Eddington Matavires leblosen Körper gefunden hatte. Ihr Gewissen rührte sich schmerzhaft. Doch dann redete sie sich ein, dass die Freundin wahrscheinlich längst in Sicherheit war. Und sie selber wäre es auch, wenn sie auf Gertrud gehört hätte. Aber dann, Leinet zuckte vor dem eigenen Gedanken zurück, dann wäre Eddington vielleicht schon tot? Und wieder der Zweifel, war es denn richtig gewesen, an jenem grauenhaften Ort nicht auf den Hubschrauber gewartet zu haben? Welche Angst des Rangers hatte sie angesteckt? Hatte sie instinktiv seiner im Fieber gemurmelten Bitte zur Flucht folgen lassen? Leinet wehrte weiteres Nachdenken ab, wie einen lästigen Fliegenschwarm. Sie musste sich jetzt auf das Nächstliegende konzentrieren, und sie durfte keinen Fehler machen. Als der Alte endete, bedankte sich Leinet unter anhaltendem Klatschen der Hände für die Belehrung und bat ihn um Verzeihung für ihr törichtes Verhalten. Sie dankte für die freundliche Aufnahme im Kral und für die Hilfe seiner Frauen und Kinder. Und dann bat sie um einen Platz für diese Nacht, in der sie nachdenken werde, wie sie Unheil von seiner Gemeinschaft abwenden und zugleich Rettung für den verwundeten Mann organisieren könne. Befriedigt ließ sich der Greis aufhelfen. Ohne ein weiteres Wort schleppte er sich in die Dunkelheit zu seiner Hütte, und Leinet kehrte zum Feuer zurück. Sie hörte das leise Meckern der Ziegenherde, die offenbar von den Kindern inzwischen in einen Pferch hinter den Hütten getrieben worden war. Die beiden größeren Jungen, die ihr geholfen hatten, den Verwundeten hierher zu schleppen, hatten sich an den bröckeligen Lehm einer Hüttenwand gedrückt und beobachteten mit wachen Augen ihre Bewegungen. Sie lächelte zu ihnen hinüber, und während sie mit anpackte, um den notdürftig mit einem aus altem Kleiderstoff gefertigten Verband versorgten Ranger in eine weiter entfernte Hütte zu tragen, die der Onkel für diese Nacht hatte freimachen lassen, reifte Phase 1 ihres Planes. Als der bewusstlose Eddington Matavire sicher auf eine Grasmatte gebettet war, traf sie die beiden neugierigen Jungen wie erwartet vor der an einer Holzangel knarrenden Tür. Sie hockte sich wortlos zu ihnen und duldete zunächst die kleinen, schüchternen Annäherungsversuche der Jungen, spürte sehr wohl die vorsichtigen Berührungen an ihrem Arm, auf ihrem Haar. Dann erhaschte sie blitzschnell eine vorwitzige Hand und hielt sie fest. Der Junge wehrte sich erschrocken. Leinet ließ das Schweizer Messer in seine Finger gleiten. Das brachte die erwünschte Wirkung. Im flackernden Licht des fernen Feuers sahen die beiden Jungen verblüfft auf das rote Instrument. Leinet nahm das Messer wieder in die Hand und klappte nacheinander die Werkzeuge aus, wobei sie jedes Mal deren Funktion andeutete. Mit offenen Mündern verfolgten die beiden diese Demonstration. Dann begann Leinet zu sprechen. Sie verstand es in diesem leisen Gespräch, von den Kindern all jene Details in Erfahrung zu bringen, die ihr erlaubten, in ihrem Kopf Klarheit für das weitere Vorgehen zu schaffen. Sie wusste nun, dass es noch etwa 30 Kilometer bis zur nächsten Ortschaft mit einer lokalen Verwaltung waren. Sorgfältig überlegte sie ihre nächsten Worte. »Seid ihr immer zu dritt auf der Weide?« Die beiden nickten eifrig. »Und wer ist der Stärkste?« Der Größere hob die Hand. »Stimmt das?« fragte sie den Kleineren. Der nickte und grinste. »Er bekommt immer die Hiebe, wenn eine Ziege fehlt.« »Und was machst du dann mit ihm?« fragte sie den Größeren. »Wenn er es war, der nicht aufgepasst hat, zahle ich sie ihm heim.« »Und wenn er dich verpetzt, bekommt er es doppelt zurück.« Und so kam für den großen Jungen das unwiderstehliche Angebot, das Leinet mit dem schlechtesten Gewissen unterbreitete. Sie hielt das Messer mit der bunten Kordel auf der flachen Hand und fragte, »Willst du dir dieses Messer verdienen?« Er schaute sie sprachlos an. Dann nickte er heftig. Leinet sprach nun sehr langsam. »Wenn ihr morgen früh die Ziegen hinausgetrieben habt, glaubst du, dass dann nur zwei aufpassen können, den ganzen Tag über?« Nun schaute er zweifelnd erst sie, dann seinen Freund an. Doch dann dämmerte es ihm, dass die Frage etwas mit dem Messer und diesem ungeheuren Angebot zu tun haben musste. Zögernd nickte er wieder. »Meinst du, dass du den Weg zu diesem Ort mit dem Steinhaus findest, in dem es sogar ein Auto gibt?« Das war jene zuvor aus den Kindern herausgeholte Information, auf der nun Leinets ganzer Plan basierte. Sie würde den Jungen dorthin schicken. Eine Botschaft, die er behalten müsste, war gar nicht nötig, dachte sie. Er sollte einfach das ganze Erlebnis erzählen. Die Geschichte von der Frau und dem blutverschmierten Mann auf der Trage, die plötzlich aus dem Busch gekommen seien. Das allein, so hoffte sie, würde die Behörden alarmieren. Leinet schloss die Hand um das Messer. Und ihr Gewissen biss. Wenn du zurückkommst, ist es deins. Leinet lag zitternd neben dem bewusstlosen Mann. Heiße Tränen rannen ihr aus den Augenwinkeln. Bevor sie zu Eddington Matavire in die Hütte gegangen war, hatte sie zwei kleine Maiskolben in der Glut geröstet. Das war ihr Abendessen. Dann hatte sie in der Hoffnung, Matavire werde wieder das Bewusstsein erlangen, um Ziegenmilch gebeten. Darüber hinaus hatte sie sich von den Frauen eine große Kalebasse mit Wasser geben lassen. In der Hütte löste sie das Brusttuch, tauchte es ins Wasser, um es dann, wie sie es bei dem Sanitäterkurs in Deutschland gelernt hatte, dem Fiebernden um die Waden zu wickeln. Während sie die ersten 10 Minuten abwartete, fiel ihr Blick im schwachen Schein der Öllampe auf das zerrissene Uniformhemd. Gerade hatte sie es ebenfalls ins Wasser tauchen wollen, da fühlten ihre Finger in der Brusttasche ein kleines, hartes Ding. Dieses Ding lag jetzt neben der Öllampe. Es war ihr Passbild, verkrustet vom Blut Eddington Mataviris. Gegen Morgen hatte sich das Fieber ein wenig gesenkt. Die Wadenwickel, die Leinet während der ganzen Nacht unablässig gewechselt hatte, waren wirksam gewesen, jedenfalls vorübergehend. Leinet war erschöpft eingeschlafen, als das Stöhnen sie weckte. Sie fuhr auf. Eddington Mataviri warf im Fiebertraum den Kopf hin und her. Die Öllampe war erloschen und Leinet bemerkte graues Licht, das durch die Ritzen der verwitterten Tür drang. Sofort langte sie nach dem Tuch, das trocken und heiß von den angewinkelten und jetzt unruhig arbeitenden Unterschenkeln Mataviris gerutscht war. Nach dem letzten Anlegen des Wickels musste sie der Schlaf übermannt haben. Sie beugte sich hinüber zur Kalebasse, da begann Eddington zu schreien. Erschrocken kniete sie sich neben ihn. Krächzend quoll die Angst aus der geschundenen Kehle. Kaum verständliche Wörter, entsetzte Rufe, unvollständige Sätze. Leinet hockte neben dem wieder ermatteten und in tiefe Bewusstlosigkeit zurückgeglittenen Mann. Kaum eines klaren Gedankens fähig, versuchte sie den Schock zu verarbeiten, doch es gab keinen Zweifel. Der Ranger hatte voller Grauen jene Szene durchlebt, deren fiebrige Wiedergabe nur einen Schluss zuließ. Seine eigenen Kameraden hatten versucht, ihn zu ermorden. Und entsetzt hatte Leinet im Delirium Mataviris immer wieder diesen einen Namen vernommen: Max Matambo.